Robert Steinhäuser ist zu trauriger Berühmtheit gekommen, denn er hat 16 Menschen getötet und dann sich selbst. Das war vor 10 Jahren, heute vor 10 Jahren. Damals lief der 19 Jahre alte Mann Amok, und zwar an seiner ehemaligen Schule in Erfurt am Gutenberg-Gymnasium. Jens Hoffmann, ein Psychologe, sagt, das Risiko, dass Robert Steinhäuser Amok laufen würde, das hätte man damals vorher erkennen können. Zumindest hat der Psychologe Jens Hoffmann festgestellt, dass die Täter bei solchen Schul-Amokläufen viele Gemeinsamkeiten haben. Er hat in 2 Studien umfangreich solche Schul-Amokläufe weltweit analysiert. Und darüber habe ich mit ihm gesprochen und ihn gefragt, was denn seiner Erkenntnis nach die Gemeinsamkeiten der Täter sind, die er da erkannt hat.
Den Entwicklungsweg, also den Verhaltensweg hin zu einer solchen Gewalttat, also was die praktisch vorher an Warnsignalen zeigen. Also ganz früh fangen sie an, sich mit anderen Amokläufern zu identifizieren. Sie bewundern sie und sie äußern das gegenüber anderen. Was sie häufig haben, sie sind sehr stark an Gewaltdarstellungen interessiert, sie schauen Filme immer wieder an, sie interessieren sich für Militärsachen. Das Ganze geht einher mit einem Gefühl von Ausgeschlossenheit, Einsamkeit, Suizidäußerungen. Irgendwann beginnen sie dann auch, konkrete Vorbereitungen zu treffen, sodass wir ein Muster von 30 Faktoren haben, womit wir ziemlich genau erkennen können, wie viele Schritte jemand gegangen ist und wie nah er an einer solchen Tat ist.
Können Sie auch sagen, eher Frauen oder eher Männer machen sowas?
Wir wissen, dass 95% dieser Taten von Männern verursacht werden. Aber das ist kein Risikofaktor, weil wenn jemand auffällig wird und man kann nur Leute bewerten, die auffällig werden, also es gibt kein Persönlichkeitsprofil, dann ist es ja egal, ob es ein junger Mann oder eine junge Frau ist. Wir haben ja auch in Deutschland eine junge Frau gehabt, die einen solchen Schulamoklauf versucht hat.
Wenn Sie sagen, das sind das Auffälligkeiten, die jeder erkennen kann oder nur das engste Umfeld, die Familie zum Beispiel?
Also die Familie kriegt manchmal gar nicht so viel mit, weil die sich zu Hause dann abschotten, außer dass etwas isoliert ist. Das Wichtige ist, wenn sie es nicht an die Schule bringen, werden sie viele der Warnsignale gar nicht wahrnehmen. Häufig kriegen es die Gleichaltrigen, die Mitschüler mit. Und ich habe mich mal mit einem jungen Mann unterhalten, der 3 Jahre neben einem Amokläufer saß und der das auch alles mitbekommen hat. Und der hat gesagt, ich bin zum Lehrer gegangen, war da ein bisschen besorgt, weil ich Angst habe, vielleicht fliegt er raus. Und so habe ich mich dann doch nicht getraut, das weiterzugeben. Und deswegen hat diese Tat dann leider stattgefunden. Und natürlich war der sehr unglücklich, der davon gehört hatte. Das heißt, wenn Sie die Schüler nicht einbinden, aber und zwar nicht unter der Überschrift Amokprävention, sondern Warnsignale, da muss man genauer hinschauen und häufig auch ein Zeichen von Krise, dass wir uns darum kümmern. Dann haben Sie eine sehr große Chance, die meisten solcher praktisch Entwicklungen, die zu einer Tat führen können, früh zu erkennen und zu verhindern, indem Sie gegensteuern.
So heißen das Motto ist hier, wie zum Beispiel auch, wenn es um Drogen geht, frühzeitige Aufklärung.
Genau, aber eben nicht mit dem Thema, wir schauen jetzt nach dem Amok-Mitschüler, sondern Krisen, Warnsignale, muss man weitergeben, Ansprechpartner nennen, Lehrer, die auch wirklich Ansprechpartner sind, wo man Vertrauen hat und eben dann mit den früh drum kümmern. Also Sensibilisierung, ein klarer, wie man sagen, Prozess in der Schule, dann ein internes Krisenarbeitsteam, was sich dann drum kümmert, vernetzt ist mit der Polizei, vor allem auch den Schulpsychologen. Und dann hat man doch ziemlich gute Chancen, dass man eine solche destruktive Entwicklung früh erkennt, gegensteuert und das ist für alle Beteiligten das Beste.
Sie haben jetzt sogar ein Computerprogramm entwickelt, das solche Einschätzungen möglich macht. Wie funktioniert sowas? Ich habe ein Computerprogramm auf meinem Rechner und kann als Lehrer da bestimmte Stichworte eingeben, um herauszufinden, ob ein Schüler eventuell Amok laufen wird oder nicht.
Okay, also der Schüler hat eine Drohung ausgesprochen. Ich werde am Mittwoch Amok laufen. Dann hat ein Lehrer, der eine Ausbildung dafür braucht, 2 Tage, kann dann mit dem Lehrer sprechen, von dem Schüler, mit anderen sprechen und 30 Fragen beantworten. Er muss nicht alle 30 Fragen beantworten, sondern ungefähr die Hälfte langt, das Informationsminimum. Und dann erstellt das Programm eine automatische Auswertung, wie hoch die Risikokategorie bei diesem Fall ist.
So heißen sowas Ähnliches wie, wenn ich herausfinden möchte, ob ich alkoholsuchtgefährdet bin, kann ich Fragen beantworten in einem Fragenkatalog und dann kommt ein Ergebnis heraus.
Genau.
Das ein Risiko vorgibt oder eben einschätzt.
Genau.
Und dann sagten Sie, muss man aber vorsichtig handeln, weil das ist nicht so wirklich treffsicher, oder?
Nein, das ist sehr treffsicher. Also wir haben das mit deutschen, amerikanischen, finnischen Amokläufen ausgewertet und es hat in jedem Fall die Gefahr angezeigt und wir haben es auch mit jugendlichen Drohern, sag ich mal, gefüttert, wo keine Planung bevorstand, da hat es ganz niedrig angeschlagen. Es ist sehr zuverlässig, aber es ist eben wichtig, dass man sich darum kümmert und auch die Informationen recherchiert, aber dann funktioniert es sehr gut.
Wissen Sie, ob Sie damit tatsächlich schon Amokläufe verhindert haben?
keine Ahnung. Zum einen, die Nutzer praktisch haben alleinigen Zugriff auf die Daten. Das heißt, wir wissen gar nicht, wie viele Fälle mit welchem Ergebnis die Nutzer ausgewertet haben. Ist alles streng anonym. Und man kann es ja auch nicht vorhersagen. Also wäre absurd zu sagen, der Jugendliche hat 70, 80, 90% Gefahr eines Amoklaufs. Wir können sagen, dieser Jugendliche ist 4 oder 5 Schritte gegangen hin zu einer solchen Gewalttat. Er muss nur noch einen Schritt gehen. Ob er diesen Schritt weitergegangen wäre oder nicht, ohne Intervention, können wir vorher nie sagen. Das heißt, das ist immer so bei der Prävention. Man weiß nicht gewissermaßen, ob es die Prävention war, die es verhindert hat oder nicht.
Finden Sie, dass eine Prävention dennoch effizienter ist, als wenn Schulen sich zum Beispiel versuchen, sich mit Technik zu schützen?
Man darf das eine nicht gegen das andere ausspielen. Aber ich sehe es als großes Problem auch, dass wir eine sehr starke Technikfixierung haben hier. Alarmanlagen und dann denkt man, man praktisch hat sich vorbereitet. Das ist wichtig, ganz klar. Aber ich muss sagen, wenn heute eine Schule kein Krisenteam hat, keine Ansprechpartner hat, die Schüler nicht genau wissen, dass sie bei Gewaltdrohungen, bei starken Fantasien einen Ansprechpartner haben, wo man sich darum kümmert und dieses Krisenteam nicht vernetzt ist mit der lokalen Polizei und den Schulpsychologen, dann ist das wirklich ein grober Fehler. Weil wenn man das nicht wirklich einrichtet und auch lebt, dann vergibt man sich die größte Chance, solche Taten zu verhindern und es ist eigentlich gar nicht aufwendig. Also man muss da ein Team von 3, 4, 5 Leuten praktisch ausbilden, schulen, das bieten Schulpsychologen an, das bietet unser Institut an, das bietet eine Berliner Gruppe an, das gibt es sozusagen und dieser Aufwand lohnt sich wirklich und vor allem, es sagen auch alle, die das gemacht haben, man ist beruhigter. Das heißt, es führt genau zum Gegenteil, man steigt nicht mehr auf alles so stark ein und das wirkt sich auf die Atmosphäre der Schule aus.
Das sagt Jens Hoffmann vom Institut für Psychologie und Bedrohungsmanagement. Und mehr zu unserem Tagesthema, nämlich Alarmknopf und Sicherheitstüren, wie sich Schulen gegen Amokläufe wehren, gibt's natürlich schon bei uns im Netz, bei deradiowissen.de.